Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus, die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Amen. Heute heißt es Koffer packen, Ticket lösen, Überfahrt buchen. Paulus nimmt uns nämlich mit auf eine Reise. Da heißt es, Paulus sah eine Erscheinung bei Nacht. Ein Mann aus Makedonien stand da und bat ihn, komm herüber nach Makedonien und hilf uns. Als er aber die Erscheinung gesehen hatte, da suchten wir sogleich nach Makedonien zu reisen, gewiss, dass uns Gott dahin berufen hatte, ihnen das Evangelium zu predigen. Da fuhren wir von Troas ab und kamen geradewegs nach Samothrake, am nächsten Tag nach Neapolis und von da nach Philippi. Das ist eine Stadt des ersten Bezirks von Makedonien, eine römische Kolonie. Wir blieben aber einige Tage in dieser Stadt. Am Sabbattag gingen wir hinaus vor das Stadttor an den Fluss, wo wir dachten, dass man zu beten pflegte. Und wir setzten uns und redeten mit den Frauen, die dort zusammenkamen. Und eine Frau mit Namen Lydia, eine Purpurhändlerin aus der Stadt Thyatira, eine Gottesfürchtige, hörte zu. Der tat der Herr das Herz auf, sodass sie darauf Acht hatte, was von Paulus geredet wurde. Als sie aber mit ihrem Haus getauft war, bat sie uns und sprach, wenn ihr anerkennt, dass ich an den Herrn glaube, so kommt in mein Haus und bleibt da. Und sie nötigte uns. Wenn wir dieses Wort hören, dann weiß ich nicht, wie es euch geht, aber ich denke, es ist ein bescheidener Anfang. So ganz anders als wie wir das in der Apostelgeschichte schon gehört haben, am Anfang, nämlich nach dem Pfingsterlebnis, da treten die Jünger heraus zu den Menschen, die da zusammengekommen waren. Das waren zugegebenermaßen doch ganz viele, denn es war ja Festwoche. Und sie reden zu den Menschen, sie reden von Jesus und dann heißt es, dass Tausende hinzukamen und das nicht nur einmalig, sondern an mehreren Tagen ganz viele Menschen dazukamen zum Glauben. So könnte es doch immer weitergehen. Das haben die Jünger vielleicht auch gedacht. So könnte das immer weitergehen. Jeden Tag Erweckung. Ja, wenn wir doch bloß mal an einem Tag Erweckung hätten. Und hier lesen wir etwas ganz anderes und hören etwas ganz anderes. Ein ganz bescheidener Anfang. Und Paulus hätte sich fragen können, lohnt sich die Mühe? Lohnt sich dieser Aufwand? Da kommen ein paar Frauen zusammen. Es hätten ja auch ein paar Männer sein können. Lohnt sich das, mit ein paar wenigen und für ein paar wenige? Diese Frage stellt sich der Paulus gar nicht. Das kommt ihm gar nicht in den Sinn, sondern er ist da und er tut, was ihm Gott aufs Herz legt. Aber das wollte er ja zunächst gar nicht dort. Paulus hatte ja was ganz anderes in dem Sinn. Auf seinem Herzen war das Evangelium zu verkündigen. Das war auf seinem Herzen. Da ging sein Herz über, die frohe Botschaft weiterzugeben. Das muss gesagt werden, das muss den Menschen mitgeteilt werden. Wer Jesus ist und wie wir ihn erfahren können Und es muss weiter gesagt werden, dass er an den Menschen interessiert ist, dass Jesus an dir interessiert ist, dass er sich nach dir sehnt, gerade nach dir. Und was das für eine befreiende Wahrheit ist, die wir von Jesus empfangen und erfahren. Und was das mit dem eigenen Leben macht. Dafür brennt er. Und er hat also seine Gedanken, er möchte in der Provinz Asien, das ist so heute Türkei, wo auch die 7 Sendschreiben hingegangen sind, dann später einmal, da will er hin. Da will er die frohe Botschaft weitersagen. Und er rennt immer wieder gegen verschlossene Türen. Wie das ist, beschreibt er nicht. Es beschreibt die Apostelgeschichte nicht. Paulus nennt es nur so, der Heilige Geist wehrte es uns, in die Provinz Asien zu reisen. Da hat es ein bisschen gebraucht, bis der Paulus das kapiert hatte. Er versucht es auf dem Weg, funktioniert nicht. Er versucht es auf dem anderen Weg, funktioniert nicht. Er versucht es auf dem Weg, funktioniert nicht. Der Heilige Geist wehrte es uns. Ich weiß nicht wie. Aber er fand keinen Zugang in diese Provinz. Und dann heißt es, dass Paulus eine Erscheinung bei Nacht hatte. Ein Mann aus Makedonien, also aus diesem Bereich in Griechenland, erscheint ihm in einer Vision, in einem Traum, und sagt zu ihm, komm herüber und hilf uns. Woher wusste das dieser Mensch aus Makedonien ist? Es wird nicht beschrieben. Vielleicht hat Paulus das an dessen Kleidung gesehen. Oder an der Sprache. Ich weiß es nicht. Aber für Paulus war klar, Makedonien oder Mazedonien. Das ist es. Und er hört diesen dringlichen Ruf, komm herüber und hilf uns. Und dann heißt es, und sogleich suchten sie, Paulus und seine Mitreisenden, einen Weg, ein Schiff, eine Überfahrt nach Griechenland. Unverzüglich, ohne Aufschub, nicht mal gucken, wann wir das billigste Ticket kriegen. Da müssen wir Monate im Voraus buchen, sondern unverzüglich. Und dann beschreibt er das. Und es ist mit einer Dringlichkeit beschrieben, mit einer Schnelligkeit beschrieben. Und in relativ kurzer Zeit bewältigen sie diese Reise, kommen dort an, bis sie in Philippi sind. Und dann könnten wir denken, und dann geht es so weiter. Und dann heißt es, und dann haben wir erst mal gewartet. Paulus und seine Begleiter warten auf den Sabbattag. Also Eile mit Weile. Und dann gehen sie, weil es keine Synagoge gibt in Philippi, und auch keine jüdische Gemeinde, denn dann wären Männer am Fluss gewesen. Auch Männer am Fluss gewesen. Also es gibt keine jüdische Gemeinde dort. Aber er denkt sich, vielleicht gibt es ja gottesfürchtige Menschen. Vielleicht gibt es ja doch den einen oder anderen Juden. Aber es reicht eben nicht zu einer Gemeinde. Und dann hat die Gewohnheit, dass man sich am Fluss getroffen hat. Da gehen sie hin. Und treffen auf einige Frauen. Und sie setzen sich zu ihnen und Paulus fängt an zu reden, zu lehren. Was wir hier so mitbekommen ist, wie Paulus sich führen lässt durch den Geist Gottes. Nicht mit dem Kopf durch die Wand, sondern im Hören. Aber selbst einem Paulus geht es so, dass er nicht immer so gleich hört, was Gottes Wille ist, das nicht so gleich erkennt und sich auch irrt. Provinz Kleinasien. Nein, ist es nicht. Das muss er erkennen. Es dauert eine gewisse Zeit. Und ich denke, ist das nicht schön, dass selbst ein so großer Apostel, Nachfolger, wir machen ihn manchmal so groß, dass er nichts anderes war als ein Mensch, der abhängig war von Gottes Reden und der sich selber manchmal im Weg stand, indem er mehr auf sich hörte und es eine Zeit brauchte, bis er erkannte, was Gott eigentlich von ihm will. So geht es uns doch auch, dass es manchmal eine Zeit braucht, bis wir erkennen, was will denn Gott eigentlich? Was will er denn von dir und von mir? Was sagt er denn zu dir und zu mir? Und es braucht manchmal eine Zeit, um das zu begreifen und nochmal eine Zeit, um es zu verstehen. Aber wenn dann, früher war es der Groschen, jetzt ist es der Cent, der fällt. Wenn das Ding dann gefallen ist, wenn das Licht aufgegangen ist, dann heißt es, da hineinzugehen. Und nicht mehr zu zögern und zu warten, sondern Schritte zu gehen, Schritte im Glauben zu gehen, Schritte in dem zu gehen, was Gott dir und mir zeigt, was jetzt dran ist, was immer das sein mag. Wenn es heißt, etwas zu bekennen, etwas ans Kreuz zu bringen, das ist manchmal so ein Hindernis, dass wir denken, wir kommen im Leben nicht voran. Wir rennen immer gegen geschlossene Türen. Wir reifen nicht. Es geht einfach im Leben nicht weiter. Und wo Gott Türen zuschließt, weil er sagt, da muss noch etwas bereinigt werden. Da ist noch etwas in deinem Leben, was ans Kreuz gebracht werden muss. Was in die Vergebung hineingeführt werden muss, was du zu bekennen hast oder dass du jemand anderen zu vergeben hast. Solange das nicht geschieht, geht die Tür nicht auf. Oder wir wollen etwas ganz anderes und sagen, nein, sagt Gott, ich will da nicht mit dir hin. Ich will woanders hin. Das braucht manchmal Zeit. Die Zeit haben wir, meine Frau und ich auch gebraucht. Ich habe es schon mal erzählt, aber je älter ich werde, umso mehr werde ich mich wiederholen. Nein, weil es einfach ein Beispiel ist. Als ich danach fragte, wo will Gott uns hinhaben, wo soll ich eine Pfarrstelle antreten, da habe ich Gott die Landkarte der Rheinischen Landeskirche, da kam ich ja eigentlich mal her, vor ihn ausgebreitet und gefragt, Herr, wo willst du uns hinhaben? Und es kam nichts, außer warte. Gott sagte, warte, ich werde es dir zeigen. Aber so ganz untätig wollte ich nicht sein. Also habe ich geguckt, wo gibt es offene Pfarrstellen, wo gibt es ausgeschriebene Bewerbungen, was könnte mir entsprechen? Und ich habe mich beworben und bin doch bei dem einen oder anderen zum Gespräch eingeladen worden. Und bei jedem wusste ich, es ist es nicht. Es konnte noch so gut aussehen. Ich wusste, das ist es nicht. Und Gott hat Türen auch wieder zugemacht. Bei einem habe ich eine Probepredigt gehalten, bei einer Gemeinde im Gottesdienst. Und nach dem Gottesdienst habe ich für mich gedacht, ich würde mich nicht nehmen. Mit so einer Predigt würde ich mich nicht nehmen. Aber das war Gott, der die Tür zugemacht hat. Und dann kam durch eine Person, die uns anrief, dieser Ruf, Und da wurde genau dieses Wort in mir lebendig: Komm herüber und hilf uns. Und wo sahen wir uns dann wieder? Wo fanden wir uns wieder? Im südlichen Brandenburg. Gott hat Türen geschlossen, und wo wir bereit waren zu hören, auf ihn zu warten, hat er Türen geöffnet. Und das war viel besser als alles andere, was ich mir hätte denken können. Aber so ist das. Es gibt manchmal Hindernisse in unserem Leben, die kommen nicht von dem Widersacher Gottes, sondern von Gott selbst. Er sagt, erst möchte ich, dass das gemacht wird oder dass dieses bereinigt wird, und ich möchte, dass du den ersten vor den zweiten Schritt gehst, oder. Und so erlebt es der Paulus, und dann geht er. Und er geht mit dem Evangelium. Komm herüber und hilf uns, ist für Paulus ganz klar und eindeutig. Es geht um Jesus Christus, es geht um die frohe Botschaft, es geht um das Evangelium. Es geht nicht um irgendwelche Hilfsgüter nach Mazedonien zu bringen. Das kann auch Gottes Wille sein. Und das ist es auch, Gottes Wille, dass wir uns unterstützen, dass wir auch materielle, soziale Hilfe oder was ich bringen und geben und darauf hören, was will Gott da tun, auch durch uns tun. Aber alles das ist nichts ohne Christus zu bringen. Wir können Menschen Hilfe bringen, wir können sie unterstützen, wir können ihnen Nähe geben, das ist wichtig, das ist absolut notwendig. Vor einer Woche, glaube ich, Dienstag vor einer Woche, kam in Frontal 21 ein Bericht über die Wochenkrippen in der DDR. Und es kamen Menschen zu Wort, die dort in der Wochenkrippe waren, montags abgegeben, freitags abends geholt. Und Menschen, die sagen, sie haben bis heute dieses Trauma nicht verarbeitet. Das eine sagte, sie ist nicht beziehungsfähig. Sie kann keine Beziehungen eingehen durch dieses Trauma. Und sagte, für sie war es schon etwas Besonderes an Nähe, wenn ihr die Erzieherin die Schuhe zugebunden hat. Und ich dachte, um Himmels Willen. Da kann nur Jesus rein. Da können wir an Hilfe anbieten, Verständnis geben, Psychotherapie oder was weiß ich. Da kann nur Jesus rein und kann heilen, kann das Traumata aufarbeiten, weil so tief kommt kein Mensch hinein, wie Jesus allein reinkommt. Darum, jegliche Hilfe ohne Jesus Christus ist nur vorläufige Hilfe, ist nur, entschuldige, wenn ich so sagen, äußere Tünche. So notwendig es ist, so wichtig es ist, so sehr wir auch zu Barmherzigkeit und zur Nächstenliebe aufgerufen sind. Aber ohne Christus, der die Liebe ist, ist alles nichts. Und für Paulus war das so wichtig, so drängend. Das Evangelium muss laufen, Jesus Christus muss verkündigt werden. Da gab es für ihn überhaupt keine Zweifel, weil das ist die Hilfe. Rettung nur durch Christus. Befreiung nur durch Christus. Heilung nur durch Christus. Leben nur durch und in Christus. Durch nichts anderes. Und wir heute? Wir sagen, das können wir doch den Menschen nicht zumuten. So exklusiv Jesus, können wir das so noch sagen? oder zitieren, wenn Jesus sagt, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben, niemand kommt zum Vater denn durch mich? Können wir das so sagen? Können wir andere ausschließen? Ihr Lieben, das ist bei uns vielleicht eine Frage, aber nicht bei Gott. Es ist bei Gott keine Frage, dass wir miteinander, auch mit anderen Religionen respektvoll umgehen, ist überhaupt keine Frage. Aber der einzige Weg ist Jesus. Ob wir das glauben oder nicht, ob wir damit Mühe haben oder nicht. Gott fragt nicht danach, ob wir mit ihm übereinstimmen. Und ob wir sagen, er hat recht, das ist für ihn nicht die Frage. Er weiß, er ist die Wahrheit. Er weiß, er hat recht. Er weiß, das ist der Weg. Und es gibt keinen anderen. Und an uns ist es, das zu lernen. Darin übereinzustimmen mit ihm und zu sagen, ja, so ist es. Ihr Lieben, wir regen uns auf, und zu Recht regen wir uns auf, wenn wir erfahren, dass es, wenn irgendwo ein Unfall gewesen ist und dann wird gesagt, es hat keiner geholfen, sie sind alle vorbeigefahren. Und wir sagen, das kann nicht sein, unterlassene Hilfeleistung ist strafbar. Ihr Lieben, wo wir nicht Jesus an die erste Stelle setzen, wo wir nicht Jesus folgen, so wie Paulus dem Ruf Gottes gefolgt ist, wo wir nicht diese Hilfestellung geben und sagen, Leute, Gott ist an euch interessiert, sein Herz brennt für euch. Er hat sein Bestes, sein Einzigstes gegeben aus Liebe für euch, für dich. Wo wir das nicht tun, ist das Geistliche und nicht nur Geistliche, es ist überhaupt unterlassene Hilfeleistung. Und wir denken, wir können das Menschen nicht zumuten, vielleicht auch durch die Erfahrung und durch die Geschichte des Christentums. Sachsen mit dem Schwert zwangsmissioniert. Das geht gar nicht. Nein, das geht auch nicht. Das hat auch Paulus nie getan. Und wenn Paulus hier steht mit dem Schwert, dann ist es nicht, dass er mit dem Schwert evangelisiert hat, sondern dass er mit dem Schwert wahrscheinlich hingerichtet worden ist. Und das Wort, so haben wir vorhin im Hebräerbrief gehört, ist schärfer als jedes zweischneidige Schwert. Gott selbst tut doch sein Werk an uns, an unseren Herzen. Er ist es, der uns bewegt, der uns anspricht. Aber er gebraucht Menschen als sein Sprachrohr, als seine Gefäße, durch die er andere versucht anzusprechen, Hilfe zu geben, im Gebet, in einem guten Wort. Als Botschafter, das ist unsere Beauftragung. Und da gehört beides zusammen, das Wort und die Barmherzigkeit. Und so ist Paulus unterwegs, nicht mit dem Schwert, nicht mit Zwang, aber in der Liebe Gottes. Aber er weiß diese Dringlichkeit, wir brauchen das. Wir, die wir hier sitzen, wir brauchen das. Wir brauchen die Berührung Gottes. Wir brauchen die Wahrheit Gottes. Allein die macht uns frei. Wir brauchen es, dass wir uns das immer wieder selbst vor Augen halten und auch anderen sagen, wir können uns nicht selbst entschulden. Münchhausen ist eine nette Geschichte, aber es ist nicht möglich, sich selbst aus dem Sumpf herauszuziehen. Es ist nicht möglich. Wir kommen nicht raus ohne Jesus. Das heißt, Jesus ist keine Option von vielen. Das ist die einzige Wahl. Und so spricht Paulus diese Einladung aus, Gott zu begegnen, Jesus Christus zu begegnen, sich auf ihn einzulassen, weil er sich auf uns einlässt, weil er uns entgegenkommt, weil er an uns interessiert ist, weil sein Herz für uns schlägt, weil er uns befreien will, weil er uns sein Leben schenken will, das nur durch ihn heil wird und neu wird und versöhnt wird und Friede findet. Einen Frieden, den die Welt nicht geben kann. Wir haben das in dieser zurückliegenden Woche, in der Seelsorgewoche, wieder erlebt. Als Menschen, die gekommen waren für diese Seelsorgewoche, ans Kreuz gegangen sind und dort Heilung erfahren haben, Befreiung erlebt haben, Dinge loslassen konnten, die sie schon ein ganzes Leben mit sich getragen haben und dort Gottes Hoffnung empfangen konnten. Gottes neue Perspektive, Gottes Stärkung für ihr Leben, Gottes Liebe für ihr Leben, Gottes Vergebung für ihr Leben, dass sie erlebt haben, dass ihnen Lasten von den Schultern genommen worden sind. Das ist das, was Gott tun möchte. Und darum drängt er den Paulus und eigentlich drängt er auch uns. Lasst das Wort Gottes laufen. Macht es bekannt in der Welt. Denn wenn es nicht bekannt wird, dann wird es noch schlimmer, als es jetzt schon ist. Dann wird die Liebe noch mehr in den Menschen erkalten. Dann wird noch mehr Feindschaft entstehen. Dann wird noch mehr von den einen auf die Kosten von vieler gelebt. Da begehen wir noch mehr Unrecht. Das Wort muss laufen. Wenn wir es verschweigen, wenn wir es verweigern, wenn wir Gottes Auftrag verweigern, dass Gottes Hilfe den Menschen zuteil wird, werden wir schuldig. So sind wir aufgerufen zur ersten Hilfe, wenn Menschen diese nötig haben. Und es kann ganz unterschiedlich aussehen. Ganz tätig, ganz praktisch, aber bitte immer mit dem Wort. Immer mit Christus als dem Fundament. Gott ruft uns, das Wort auszubreiten und uns senden zu lassen. Er ruft uns, auf ihn zu hören. In der Gewissheit, nicht wir sind es, die Menschenherzen erreichen und heilen. Allein Gott ist es. Allein Christus ist es, aber durch uns. Paulus stellt sich Gott zur Verfügung und er verachtete die kleinen, unscheinbaren Anfänge nicht. Er vertraute Gott, er wird es wohl machen. Und so geschieht es, dass Gott durch den Paulus das Herz der Lydia erreicht. Und sie lässt sich taufen, sie kommt zum Glauben, sie und ihr Haus. Und das ist das Fundament, das ist der Grundstein für die Gemeinde, die in Philippi einmal entstehen wird. Das ist der Grundstein für die Mission Europas, dass das Evangelium eine Tür findet nach Europa hinein. Es ist eine Frau und dann ihr Haus und dann und dann und dann und dann. Und Paulus sagt nicht, nee, dafür bin ich nie gekommen, ich suche mir eine größere Menge. Sondern er fängt da an und er weiß, Gott ist es, der sich kümmert und sorgt und er macht was daraus. Komm herüber und hilf uns, diese Notwendigkeit Gottes bleibt bestehen. Nehmen wir Gottes Hilfe in Christus für uns selbst an und lassen wir uns in seine Mission rufen, von Gott beauftragte Boten zu sein. Für Paulus, für seine Begleiter, für eine ganze andere nach Paulus war das keine Frage. Amen.